Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Wenn man mit so viel Leidenschaft sich da reinkämpft und so enge Spiele eben auch gut gestaltet und kämpferisch gut gestaltet, der kommt da unten auch raus. Und das habe ich meinen Jungs gesagt und dementsprechend gehen die Köpfe auch nach oben.
Es ist die schönste Nebensache der Welt, umso schlimmer, wenn sie fehlt. Inzwischen rollt die Kugel wieder, zumindest im Profifußball. Darauf haben sich Politik und Fußballverbände inzwischen geeinigt. Aber wo sich früher Mannschaften nach einem Treffer jubelnd in den Armen lagen, da gibt's heute Gelb für Nähe. Und wo früher noch Bengalos brannten, Getränkebecher in Richtung Spielfeld flogen, herrscht heute Stille, über die sich Freunde des Angelsports sicherlich freuen würden. So sieht er aus, der Geisterspielmodus in Zeiten von Corona. Wie aber sieht es bei den Amateuren aus, wo der Eintritt so viel kostet wie das selbstgebackene Stück Kuchen und der Trikotreinigungsdienst noch wöchentlich rotiert? Darüber wollen wir sprechen mit dem Trainer der DJK St. Matthias Trier. Herzlich willkommen, Martin Klein. Hallo Martin.
Hallo Christoph.
Martin, wie geht's dir?
An und für sich ganz gut, danke. Ja.
Du standst ja früher selber bei Matthijs, kann man auch sagen.
Genau, darf man sagen als Trierer, ja.
Im Tor und jetzt bist du Trainer, wie kam das zustande?
Ja, einer muss es machen und da blieb dann ich übrig, beziehungsweise ja, kam mir zugute, dass ich dann eine Knieverletzung hatte zur rechten Zeit und dann auch nicht mehr so an meine Leistungsobergrenze kam wie die Jahre zuvor und kürzer treten musste. Und der Trainerjob hat mich insofern auch immer gereizt, als dass ich das später mal machen wollte. Und ja, und dann war ich ganz dankbar für die Chance. Ja.
Wie ist das vom Gefühl her? Du warst ja früher Teil der Mannschaft und dann rückst du plötzlich auf die Trainerbank. Du brauchst ja auch eine Autorität als Trainer. Du brauchst ja auch den Rückhalt der Mannschaft. Wie ist dieser Aufstieg? Wie war das für dich?
Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also natürlich singst du nicht mehr bei jedem Lied mit in der Kabine.
Was singt ihr in der Kabine für Lieder?
Das ist ganz unterschiedlich. Die ganze Ballermann-Bandbreite bis hin zu neumodischem Autotune-Kram.
Das ist dann der Moment, wo du nochmal deine Krawatte zuziehst.
Das ist dann der Moment, wo ich dann wieder aus der Kabine herausgehe. Und ja, es ist halt wirklich was ganz anderes, weil als Spieler genießt du irgendwo auch dieses Umziehen, sich aufs Spiel fokussieren, ja, die Stutzen und die Schienbeinschoner nochmal zurechtziehen und dann vielleicht noch irgendein Motivationslied zu hören. Und als Trainer sitzt du dann da und merkst, du bist ja umgezogen. Also, und dann verzieht man sich irgendwie ja, in den Nebenraum und guckt dann da, dass man sich so ein bisschen auf die Ansprache, auf die Besprechung, auf den Gegner vorbereitet und so ein bisschen zur Ruhe kommt.
Also es verfolgt jetzt nicht jeder so die Seiten 33 bis 37 vom Trierischen Volksfreund. Deshalb mal kurz was zum Verein, in welcher Klasse spielt die DJK St. Matthias?
Also aktuell spielen wir in der B-Klasse in Trier und ja, zu unseren besseren Zeiten haben wir in der Bezirksliga gespielt, sind jetzt die letzten zwei Jahre leider zweimal durchgereicht worden und dann schlussendlich jetzt in der B-Klasse ja, gelandet. Ja.
Also wir sprechen jetzt so ein bisschen noch von der Vergangenheit, bevor dieser große Ausnahmezustand kam. Wie motiviert ist denn so eine Mannschaft? Ist das dann wirklich nur Hobby oder ist da auch der Ehrgeiz vorhanden, da wirklich nochmal die nächste Spielklasse zu erreichen, da nochmal auf, um die ersten Plätze, um den Aufstieg mitzuspielen? Wie darf man sich das vorstellen?
Das ist ja das, was der Außenstehende oftmals nicht so ganz versteht, wenn er nicht selbst mit Fußball in Berührung gekommen ist, irgendwann mal in seinem Leben. Oder auch ganz gern die Frau zu Hause nicht versteht, wie man dann sonntags in der Spielvorbereitung vielleicht plötzlich das Müsli auspackt und oder noch eine Banane isst und denkt, das sind so die letzten 2%, die man dann noch benötigt, um dann vielleicht wirklich das ganz große Match zu liefern. Es ist schon immer so, dass ich das Ganze immer so lange auch machen wollte, wie mich der Ehrgeiz eben auch dafür packt und wollte auch immer da so das Maximum machen und dann ist mir die Klasse relativ egal. Also das ist auch das, was ich von meinen Spielern immer erwartet habe, dass sie ja eben, wenn sie trainieren, dass sie dann auch versuchen, an die 100% zu kommen und das Ganze auch sonntags vor allen Dingen Selbst wenn du nichts kannst, dann kannst du es schon mal läuferisch. Und ist so die erste Phrase. Aber ja, das war immer so unser Ziel. Und dann hast du natürlich auch in Trier hast du lukrative Derbys.
Zum Beispiel?
Ach, das Schöne an Trier ist ja, du hast ja eigentlich fast jede Woche ein Derby, also, wenn du so willst.
Außer geht nach Schweich, also, dann ist das also, schon.
Genau, Schweich wäre natürlich dann, ja, keins, ne? Aber, Euren, Mariahof, Kernscheid, Irsch, du bist ja die Spielvereinigung direkt neben uns, die auch den Platz nutzt und ja, da hast du natürlich immer Derbys und da kannst du dann auch nochmal ein bisschen Motivation ziehen, weil man trifft sich dann letzten Endes in Trier auch spätestens Montag auf der Arbeit oder läuft sich dann beim Einkaufen über den Weg, ja.
Also, um jetzt mal das Phrasenschwein aufzustellen, zu befüllen, man muss ja von Spiel zu Spiel denken und ich denke mal, vielleicht gibt's auch diesen Spielertypus, der gar nicht aufsteigen will, sondern sich einfach in dieser Klasse aufhalten möchte, wo er noch Mannschaften gegenübertritt, gegen die er gewinnen kann, wo er auch ein paar Erfolgserlebnisse hat. Gibt's so Leute, die sind dann zufrieden, ja, Hauptsache wir spielen am Wochenende mal so ein bisschen und wir halten die Klasse und da können wir gegen unsere Lokalrivalen antreten und dann auch gewinnen? Oder gibt's dann wirklich diese Motivation, die du versuchst, dieser Mannschaft weiterzugeben, bei jedem, dass jeder halt dann schon irgendwo besser spielen will als in der jetzigen Saison?
Gut, du hast natürlich eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, respektive auch eine dritte Mannschaft sogar und ja, dann kommt es natürlich auch des Öfteren vor, dass da mal die eine oder andere Perle in der dritten Mannschaft spielt, weil sie dann vielleicht eben nur mal sonntags mit kicken will, danach mal gemütlich was trinkt, wo dann auch nur, also was heißt nur, aber die Kameradschaft im Vordergrund steht und vielleicht nicht der Erfolg oder sich selbst auch ein bisschen fit zu halten. Klar, die gibt's auch, ja.
Wie ist das von der Fankultur? Sind das dann nur die Damen und Herren, die da die Schmierchen machen, die Stubbis verkaufen, den Kuchen backen? Oder gibt's da Menschen, die sich einfach mal diese Spiele anschauen und da auch wirklich mitfiebern mit einem T-Shirt in Vereinsfarben, mit Flaggen, vielleicht auch mit Gesängen oder mit ein paar Kommentaren gegenüber dem Schiedsrichter? Wie darf man sich das vorstellen?
Das wechselt immer so ein bisschen. Also es hängt natürlich davon ab, wie der Tabellenplatz ist, klar. Ne? Wenn es je weiter es hochgeht und ja, umso mehr ist natürlich dann auch ja, sind die gegnerischen Fans da, sind die eigenen Fans motiviert. Ja, also auf der anderen Seite natürlich hast du auch so Situationen wie jetzt in der Bundesliga, wo es dir vorkommt wie ein Geisterspiel halt, ne?
Was zeichnet denn deiner Meinung nach einen guten Trainer aus?
Einen guten Trainer? Jetzt in unseren Klassen oder grundsätzlich?
Allgemein. Brauchen wir ja bestimmt irgendwie so einen Persönlichkeitstypus, der auf eine Mannschaft wirken muss.
Also ich habe mir natürlich auch gerade am Anfang von meinem Trainerdasein habe ich dann auch überlegt, okay, gut, muss man sich so eine Ansprache, musst du dir die überlegen im Vorfeld, auf was, ja, auf was für Details kommt es an, wie kriegst du die Jungs heiß, muss das denn so sein oder müssen wir eher so ein bisschen den Schwerpunkt auf Taktik legen etc. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es sich in dem Moment nicht lohnt, sich so adäquat vorzubereiten. Also sprich irgendwie so eine, das muss so ein bisschen aus dem Bauch rauskommen, weil sonst nimmt dir die Nummer auch niemand ab. Mhm. Also wenn die Nummer nicht authentisch ist und wenn deine Spieler dann auch nicht merken, dass du mitgehst, dann ja, fragt sich dann auch jeder, okay, warum soll ich mir dann heute die Schuhe schnüren und warum soll ich von mir aus auch bei dem Sauwetter hier über den Hachplatz noch in die Pfütze grätschen, ja, wenn du es schon nicht vorlebst, ne? Und dementsprechend vorbereitet ja, sowohl auf den Gegner, taktisch auch, aber dann in dem Moment, zum Beispiel was die Ansprache angeht, sehr authentisch, denke ich. Und man muss natürlich auch viel Verständnis mitbringen und viel Kommunikationsfähigkeit, weil das natürlich auch mittlerweile über WhatsApp, ja, bist du da als Trainer und hast freitagsabends 10 Chats parallel laufen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen oder Fragen oder ja, absagen unter Umständen, ne? Und dann musst du da vielleicht auch den einen oder anderen, die ja dann immer wieder nochmal, dann musst du dann deine Überredungskünste irgendwie geltend machen und dann gucken, dass du dem einen oder anderen nochmal abgewinnst, dass er nochmal zwei Partien für dich durchs Feuer geht.
Man spricht ja immer von diesen sogenannten Trainerentscheidungen, die auch dann mal zulasten der Verwandten oder der Fans gehen, von den Spielern, die letztlich auf dem Platz stehen. Gibt es denn da auch mal so eine Entscheidung von dir, die jetzt wirklich mal so unliebsam ist, dass du jemanden mal auf der Bank sitzen lässt oder jemanden mal ins Feld bringst, wo du jetzt quasi vielleicht noch als Einziger dran glaubst?
Du hast natürlich immer so ein Bauchgefühl einfach. Das ist dann manchmal... Auch nicht rational, aber dann denkst du dann zum Beispiel, okay, der könnte es heute in der Konstellation an dem Tag, bei dem Wind und Wetter vielleicht sogar, der könnte es reißen, ne? Mhm. Und manchmal geht's gut und das wertet dich natürlich auch in deiner Trainerkompetenz dann überraschend schnell auf, ne, unter Umständen. Manchmal geht's schief, aber
da gibt's ja viele Trainer auf der Bank auch.
Natürlich, oder? Natürlich. Mhm. Und dann musst du dich aber so von Spiel zu Spiel halt dann auch wieder behaupten, ne, einfach. Und ob du die richtigen Entscheidungen triffst, ob du richtig aufstellst, ob du natürlich auch mit der richtigen taktischen Vorgabe agierst. Du kannst ja beispielsweise auch den Fehler machen, dass du zu defensiv spielst, zu offensiv spielst. Also ja, da musst du halt immer ein bisschen abwägen.
Eine folgenschwere Entscheidung ist euch ja abgenommen worden durch Covid-19. Das ist ja quasi jetzt die Corona-Saison. Ja. Wie hast du im März davon erfahren, dass der Spielbetrieb eingestellt wird und wie hast du deine Mannschaft darauf vorbereitet?
An und für sich haben wir erstmal, wie alle über die Medien erfahren, was Sache ist und dann irgendwann, als auch der Verein sich positioniert hat und gesagt hat, okay, ist an und für sich jetzt nicht mehr so gut zu trainieren, wir müssen uns da auch schützen und sind auch für die Spieler eben auch verantwortlich, kam dann ja ziemlich bald darauf, ich glaube eine Woche darauf, kam dann auch die Schließung seitens der Stadt Trier. Ne? Also die haben dann die Sportanlage eben auch geschlossen und spätestens da war es dann auch dem Letzten klar, ne? Dass wir uns halt leider daran halten müssen.
Ne? Ja. Man sieht es ja bei Instagram, dass einige dann ihre Videos oder Stories dann teilen und zeigen, wie sie dann irgendwie mit Medizinball oder sonstigen Gegenständen versuchen, sich irgendwie einigermaßen fit zu halten, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Was hast du denn deiner Mannschaft gesagt, um jetzt nicht irgendwie nachher eine Ansammlung von Bierbäuchen auf dem Platz zu haben, dass die dann noch einigermaßen in Bewegung bleiben und auch nicht das Verständnis für Taktisches, für Fitness und für Cleverness im Spiel auch verlieren?
Gut, bei uns war es nicht der Medizinball, bei uns war es dann beispielsweise eine Klopapier-Challenge. Da muss ich allerdings sagen, da war ich echt noch überrascht. Ich weiß zwar nicht, wie lange der eine oder andere geübt hat, das siehst du dann natürlich nicht bei so einem Video, aber da wurden dann schon beträchtige Male die Klopapierrollen hochgehalten. Was kann jeder tun? Er kann individuell eben sich versuchen fit zu halten, zu Hause irgendwelche Übungen machen, ein bisschen joggen gehen, aber viel mehr kannst du den Leuten dann auch gar nicht mit an die Hand geben.
Geht der Teamgeist dann verloren oder hält man sich denn irgendwie anders aufrecht, dass man da irgendwie Videokonferenzen macht oder sonst irgendwie miteinander zusammenfindet?
Also der Teamgeist lebt und das ist natürlich dann schon ein Vorteil auch über WhatsApp-Gruppen weiter und da kommt dann immer mal wieder irgendjemand. Du hast natürlich auch einen riesengroßen Spielerpool. Wenn ich dann eben von 2 bis 3 Mannschaften spreche, dann hast du dann natürlich in so einer WhatsApp-Gruppe auch 45 Leute. Und irgendjemand hat immer irgendetwas und von daher springt auch immer irgendjemand darauf an, ne? Ja. So bleibt man auch im Austausch, ja.
Also was den Profisport anbetrifft, kam ja dann irgendwann die Phase der Lockerung im Corona-Fahrplan mit ungewisser Zukunft und es gab dann auch ein paar Richtlinien, die dann doch so ein bisschen fragwürdig sind, um zumindest mal das Training und auch den Spielbetrieb wieder möglich zu machen. Gibt es da so ein paar Regeln, die dir noch in Erinnerung geblieben sind?
Es gibt gerade vom Fußballverband Rheinland jetzt ganz konkret für uns einige Empfehlungen, wie es so schön heißt, auf die Vereine eben achten sollen, wenn sie jetzt wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Bei uns konkret wird der Trainingsbetrieb am 9. Juni wieder aufgenommen. Mhm. Allerdings mit wirklichen Einschränkungen,
das
die
heißt?
Einen so ein bisschen, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, der Fußball verliert so seine Moderne, weil erstmals Spielformen beispielsweise dürfen natürlich nicht trainiert werden. Das Ganze muss ohne Körperkontakt ablaufen. Du sollst bestenfalls keine Einwürfe machen, mhm. keine Kopfbälle machen.
Ach, weil der Ball jetzt quasi
weil der Ball
mit
ja
dem Erreger dann, versehen
wurde. Genau, genau. Könnte. Der Ball wird natürlich vorher oder alle Bälle werden vorher desinfiziert. Es hat am besten jeder Spieler seinen eigenen Ball dann natürlich auch für etwaige Übungen. Wenn es geht, auch auf die Leibchen verzichten. Mhm. Man hat einen Corona-Beauftragten bei jedem Verein.
Ist das ein Spieler oder ist das jemand aus dem Management?
Das kann auch irgendein Funktionär sein. Mhm. Man darf nur noch mit maximal 10 Leuten pro Hälfte trainieren. 1:4.
Das ist für Action schwierig, ne?
Genau, es wird ein 4-1. Aus 5-2 wird ein 4-1 und der eine ist dann der Trainer. Also du sollst halt wirklich zwei Betreuer da haben und dann eben 8 Spieler und so sollst du dir das Ganze aufteilen. Und wenn man jetzt gerade den Amateurfußball nimmt, wo du ja jobgebunden bist, wo du teilweise die Absagen eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn bekommst, mhm. oder eben die Zusagen, dann wird das Ganze gerade vom Organisatorischen her doch sehr, sehr schwierig werden, denke ich. Und dann hast du natürlich so Kuriositäten noch, die dann da stehen, wie der Sportplatz, also das darf das Clubheim nicht betreiben, die Umkleidekabinen müssen abgesperrt sein, trotz allem sollst du dir aber ausreichend die Hände waschen, mhm. oder desinfizieren zumindest. Bestenfalls nimmst du nicht den gleichen Ein- wie Ausgang. Die nächste Trainingsgruppe soll 10 Minuten danach erst auf den Platz, damit auch der geregelte Ein- und Ausgang eben aufs Trainingsgelände sichergestellt werden kann. Einfach auch von den Übungen her, wenn du sonst viel spielerisch machst oder eben, wie ich eben gesagt habe, in Spielformen versuchst zu trainieren, mhm. Bleibt dir fast nicht viel, außer sich mit 4 Personen in einem Quadrat aufzustellen und sich einen Ball zuzupassen, ne? Also so, oder eben im Kreis zu laufen, aber dann jeder eine andere Richtung irgendwie, um sich nicht zu begegnen.
Also kann ich mir das so vorstellen, du kommst quasi in deinen Sportklamotten, kommst du auf den Platz und gehst nachher mit den Sportklamotten auch wieder vom Platz, weil du hier die ganze Infrastruktur, Sanitäranlagen gar nicht betreten darfst.
Genau, das ist richtig, ja. Und du sollst auch auf direktem Wege, sollst du dich von der Sportanlage begeben.
Nicht über los.
Und du sollst dich nicht verabschieden. Also es wird ausdrücklich gesagt, ja. Du sollst dich nicht verabschieden. Klingt in dem Kontext halt wirklich sehr merkwürdig. Und du sollst deine sonstigen Gepflogenheiten natürlich, damit ist dann mit Sicherheit das eine oder andere Kaltgetränk gemeint, sollst du natürlich auch sein lassen, quasi aus dem Auto, auf den Platz trainieren und dann ohne Verabschiedung ins Auto und nach Hause fahren.
Ja, aber gerade beim Teamsport ist ja schon wichtig, dass es auch diese physischen Gepflogenheiten gibt, also Handshake abklatschen, mal sonst irgendwo einen Klaps hingeben, was beim Fußball ja sozial anerkannt ist. Das ist doch irgendwo in den Menschen auch drin, dass sie das auch machen wollen, oder nicht?
Ja, natürlich. Ich meine, es geht ja auch ums Emotionale irgendwo und auch um den Wettkampfcharakter. Und natürlich fragst du dich, okay, was ist denn der Unterschied dazu jetzt, wenn ich einfach heute ein bisschen in den Wald joggen gehe oder meine Übungen alleine mache? Oder ich sag mal, den Ball kann ich auch mit der Hauswand passen. Also so, ne, jetzt mal ganz, ganz platt gesagt, aber ich verstehe natürlich die Maßnahmen an sich und die Gründe dafür, nur dann kann man es meiner Meinung nach auch komplett vielleicht sein lassen, mhm. und damit den ein oder anderen Ärger im Vorfeld schon vermeiden.
Gab es dann irgendwie schon eine Ankündigung, wann jetzt eine weitere Lockerungswelle kommt? Du hast jetzt eben den Juni angesprochen. Gibt es da irgendwie schon eine Perspektive in die Zukunft?
Also bisher habe ich davon noch nichts gehört. Also regulär würde normalerweise die neue Saison Mitte August starten. Daran ist, denke ich, im Moment noch nicht zu denken. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne? Die Saison jetzt wurde auch abgebrochen. Also das heißt,
es gibt ja einen Tabellenstand
jetzt. Genau, gerade. Es gibt jetzt auch einen Tabellenstand. Und was ein bisschen gut für uns dann letzten Endes ist, ist, dass wir nicht abgestiegen sind. Wir haben damit die Klasse gehalten, weil es eben keine Absteiger gibt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein bisschen traurig drum, weil wir uns eben gut vorbereitet haben. Mhm. Und ich felsenfest davon ausgegangen bin, dass wir eben auch die nötigen Punkte einfahren, um auf normalem Wege den Klassenhalt eben zu schaffen. Ansonsten ist es von der Fitness her, trainieren wir jetzt dann natürlich auch durch. Normalerweise hättest du auch eine Sommerpause jetzt gemacht, aber wir hatten so gesehen unsere Pause und dann kannst du natürlich jetzt durchtrainieren.
Du siehst als Trainer, siehst du ja auch Bundesliga-Spiele oder internationale Wettbewerbe, siehst du ja aus einer ganz anderen Perspektive und du weißt ja auch, wie wichtig die Bindung und die Atmosphäre durch die Fans ist. Wenn dir jetzt mal so ein Geisterspiel anschaust in der ersten Liga, von der Akustik her ist da ja irgendwie, fehlt da ja in gewisser Weise was.
Es fehlt definitiv was. Ich bin den ersten Bundesligaspieltag bin ich in der Halbzeitpause eingeschlafen. Also ich hatte das Gefühl, ich gucke mir so ein bisschen Formel 1 einfach an. Also es war so, war keine Emotion dabei. Die Formel 1 Fans werden es mir nachsehen, aber für mich war da irgendwie nichts zu greifen und dass jetzt natürlich einige Leute sagen, oh, das ist aber spannend, weil man hört dann mal die ganzen Kommentare, die auf dem Platz so ablaufen. Das
ist peinlich manchmal, ne?
Wenn
so ein Trainer irgendwie mal einen raushaut.
Ja, aber das ist so, für mich als Fußballer ist das ja nichts Neues und ich erfahre da ja jetzt auch nichts, was ich nicht auch sonntags selbst in der niedrigsten Klasse höre.
Ja klar, aber Publikum geht immer anders damit um als die Mannschaft, die jetzt gewisse Insider gewohnt ist und so, und wenn da irgendwelche Spitznamen oder sonstiges so richtig laut über die Fernsehbildschirme dann kommen, dann mag das schon so ein bisschen verwunderlich sein.
Ja, durchaus, ja.
Aber wo Einzelstimmen, ich glaube in der dänischen Liga war das, jetzt haben die so, also kennst du das ja von Mönchengladbach, da haben die ja auch irgendwie zumindest mal die Möglichkeit gegeben, dass Fans sich da verewigen können.
Als Pappaufsteller.
Genau. Ja. Und das gibt es jetzt quasi auch in Bewegtbild. In der dänischen Liga haben die jetzt so Leinwände nebeneinander gestellt und dann siehst du so eine Zoom-Übertragung und hast dann gewisse Fans dann drin, die nicht nur mit Bild, sondern auch mit Ton eingespielt werden. wie wirkt sich sowas aus? Also da hast du ja tatsächlich mal so einen Menschen, der dich dann böse anschaut, wenn du den Ball wieder irgendwie ins Ausgespielt hast. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du so die große Masse hast von mehreren tausend Menschen, die dann irgendwo in der Kurve stehen. Also ich denke mal, psychologisch hat das schon irgendwie eine andere Auswirkung.
Wäre vielleicht noch eine Option für uns irgendwann, um mehr Zuschauer zu bekommen.
Die Leute im Vereinsheim sitzen und dann...
Genau, und werden dann einfach nach draußen transportiert. Das ist auch merkwürdig. Und dann am nächsten Tag steht dann in der Zeitung, dass irgendein aggressiver Spieler in der Wut ein Fernsehbild abgeschossen hat.
Ja.
Und dann wird dann über die Frage philosophiert, ob das jetzt eine Körperverletzung war. Auf jeden Fall alles in allem sehr gewöhnungsbedürftig und natürlich ist der Fußball in der ursprünglichen Form, denke ich, immer noch der begehrenswerteste für alle, denke ich. Also gerade, weil die Emotionen so am besten rüberkommen. Mhm. Und das eben auch ganz wichtig ist für den Spieler, für den Trainer. Ich bin der Meinung, gut, die Schiedsrichter, die werden es aktuell vielleicht ein bisschen einfacher haben, weil die Stimmung nicht so hitzig ist.
Kann sowas eine Schiedsrichterentscheidung beeinflussen?
Mit Sicherheit, ja. Also nicht nur...
Auch im Amateurfußball?
Da noch mehr, denke ich, als in der Bundesliga. Also es gibt ja dahingehend schon jetzt eine Regeländerung, auch seit dem letzten Jahr, dass du als Schiedsrichter eben den Trainer mit der gelben Karte verwarnen darfst, wenn ein Zuschauer seines Vereins den Schiedsrichter angeht.
Mit Gegenständen oder verbal?
Verbal. Das heißt im Prinzip, wenn ich zwei Fans mal habe, die sich zu unserem Spiel verirren, die dann aber ein Problem mit dem Schiedsrichter haben, die den beide dann beleidigen, dann kann es durchaus sein, dass ich dafür gelb-rot bekomme und vom Spiel ausgeschlossen werde. Die Maßnahme an sich finde ich verheerend. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass sich mal jemand inkognito mit einer Trainingsjacke da irgendwie in einem entscheidenden Spiel dahinstellt und dafür sorgt, dass der Trainer erstmal verfrüht aus dem Spiel genommen wird.
Der Trierer Wortschatz ist ja reich an Vokabeln.
Genau. Allerdings grundsätzlich natürlich unterstütze ich das Ganze, dass die Schiedsrichter eben auch geschützt werden müssen. Und da sind eben auch Vorfälle passiert, die gingen weit unter die Gürtellinie und die dürfen dann auch nicht sein. Aber ob du das Ganze mit so Maßnahmen eben eingedämmt bekommst, bezweifle ich.
Was sind denn deine Ziele jetzt in der Zukunft bei Matthijs? Wie geht's da weiter?
Für uns geht es natürlich darum, uns zu stabilisieren. Wir hatten jetzt auch einige Abgänge, wie du sie natürlich jedes Jahr hast.
Mit Transfererlös auch?
Da gibt es einen geringen, der festgesetzten Erlös. Der kommt immer darauf an, wohin der jeweilige Spieler wechselt. Ich sag jetzt mal beispielsweise, wenn jemand in eine höhere Klasse wechselt, können da durchaus 500 Euro gezahlt werden. Die sind dann auch immer ganz gut für die Mannschaftskasse, denke ich. Auf der anderen Seite betrifft dich als Verein so eine Ablösesumme ja unter Umständen auch, wenn ein Spieler zu dir wechseln möchte. Dann hast du natürlich aber auch Spieler, wenn die 6 Monate lang keinen Fußball mehr gespielt haben, dann sind die so gesehen direkt spielberechtigt. Wie sich das Ganze jetzt in der Corona-Krise verhält, weil unser letztes Spiel ja definitiv 6 Monate her ist, frage ich mich ehrlich gesagt auch schon seit längerem, weil so gesehen müsste jetzt jeder Spieler ja ablösefrei verfügbar sein.
Wie kann man sich dann über die DJK St. Matthias informieren?
Wir sind auf Instagram vertreten, wir sind bei Facebook vertreten, wir haben eine Homepage, wir haben unseren Fußballplatz in Feien, wo in der Regel immer belebt ist mit Jugendmannschaften, mit den Seniorenmannschaften, das Vereinsheim, was außerhalb der Corona-Phase auch immer geöffnet ist. Da kann man gerne einfach hinkommen sich dann mal die Spiele angucken.
Martin, vorab vielen Dank. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil, dem sogenannten Quickfire. Das sind 16 Fragen, die du möglichst schnell beantworten solltest. Bist du bereit?
Ja.
Deine Lieblingstrierer Vokabel?
Gutting.
Was heißt das?
Sauber.
Dein Lieblingsort in Trier?
Die Mariensäule ist sehr schön.
Dein Trierer Lieblingsgericht?
Krumper Schnitzer.
Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz?
Oh, das macht's mir jetzt schwer. Da wäre ich nochmal beim Fietz. was haben wir denn da noch? Klingt jetzt so, als trinke ich nur Fietz hier. Ein Löwenbräu.
Genau, das ist so die zweite Idee, auf die man kommt.
Viel mehr gibt's auch nicht mehr, ne?
Dein letztes Konzert, das du entweder gegeben hast oder selbst besucht hast?
In Trier jetzt. Das war an Mike Hunterlei tatsächlich in der Arena.
Dein letztes Spiel, das du dir angesehen hast?
Das war das eigene.
Entstand?
0:1 beim VfL Trier.
Ey, deine Lieblingsgastronomie in Trier?
Da gibt's so vielfältige, da kann ich gar keine nennen jetzt, wo ich per se mich immer aufhalte. Aber Simple finde ich ganz nett. Also gut, ist jetzt keine Gastro in dem Sinne.
Das ist ein Zustand. Herzliche Grüße ans Simple. Bester Kicker in Trier übrigens, muss man nochmal als Randbemerkung. Gut, jetzt kommen noch 8 Fragen individuell auf dich zugeschnitten. Dein Lieblingsfußballverein?
Borussia Dortmund.
Da wäre die Chance gewesen, sich nochmal loyal zu zeigen als Trainer. Aber gut. Der beste Fußballer aller Zeiten.
Der beste Fußballer aller Zeiten. Gut, als Trainer sagst du immer, das warst du selbst.
Der beste Rapper aller Zeiten.
Da sagst du als Trainer auch, dass du das selbst warst.
Wie hoch ist die Münchner Frauenküche?
Die ist 99 Meter, fast 100.
Pizza oder Pasta?
Ganz klar Pizza.
Dein Lieblingsautor?
Milan Kundera.
Dein Lieblingsfilm?
Die Verurteilten.
Dein Lieblingszitat?
Vielleicht, um beim Fußball zu bleiben, hinfallen ist keine Schande, aber wieder aufzustehen, aber nicht wieder aufzustehen.
Ja. Kennst du den Autor noch davon?
Es ging doch nur ums Zitat.
Es ist schwierig, tatsächlich. Und damit auch gleichzeitig schönes Schlusswort für heute. Es geht darum, auch nach der Corona-Krise wieder aufzustehen und vielleicht auch aufzusteigen, wenn der Spielbetrieb wieder eröffnet wird. Vielen lieben Dank, geschätzter Martin Klein.
Dankeschön, ja.
Trainer von der DJK St. Matthias, nachzuverfolgen in den bekannten Social-Media-Kanälen.
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.